Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Monika Seinscher am Mikrofon herzlich willkommen. Haben Sie sich heute schon unterhalten über das Wetter, das Essen oder irgendwas anderes? Ganz egal, wie belanglos das Thema vielleicht war, hat Ihr Gehirn dabei absolute Höchstleistungen vollbracht. Denn das, was uns so völlig simpel vorkommt, Ihr Gegenüber sagt was, Sie antworten, ist in Wirklichkeit ein von Grund auf komplexer Prozess. Sie müssen ja erstmal verstehen, was der andere sagt. Zeitgleich denken Sie aber schon über Ihre Antwort nach, formulieren die Worte im Kopf und dann müssen Sie sie auch noch korrekt aussprechen. Und das nur Millisekunden, nachdem der andere fertig ist. Kein anderes Tier ist dazu in der Lage. Deshalb weiß man auch bis heute so wenig über die genauen Abläufe im Gehirn, eben weil es kein Tier gibt, an dem man sie untersuchen könnte. Das könnte sich mit diesem kleinen Gesellen hier ändern. Das ist eine singende Maus. Und was jetzt kommt, ist die Antwort eines Artgenossen. Forscher aus New York haben sich diese Unterhaltung singender Braunmäuse angeschaut und dabei entdeckt, dass die Mäuse für die Steuerung ihrer Gesänge höhere Hirnregionen des motorischen Kortex nutzen. Eine Fähigkeit, die man bisher nur vom Menschen und Primaten kannte. Steffen Hage erforscht an der Uni Tübingen die Grundlagen der menschlichen Kommunikation. Ihn habe ich gefragt, was er von der Arbeit der New Yorker Forscher hält.
Also ich finde die Arbeit ganz faszinierend und zwar, weil sie auch so ein bisschen jahrzehntelange Meinung bei uns in der Community so ein bisschen auf den Kopf stellen. Und zwar ging man eigentlich die letzten Jahrzehnte immer davon aus, dass bei Säugetieren das Lautverhalten eigentlich nicht durch den Kortex beeinflusst wird, also vor allem vom motorischen Kortex oder vom Frontalkortex. Das heißt, dass dieses Lautverhalten bei Säugetieren sehr stereotyp abläuft und die Interaktionen eben meistens über emotionale Trigger stattfinden. Und was wir zeigen konnten, auch andere in den letzten Jahren, ist, dass wir zumindest bei Primaten auch kortikale Strukturen haben und präfrontale Strukturen, die die willentliche Ansteuerung von diesen Lauten produzieren können. Was jetzt die Arbeit von Michael Long zeigt und seinen Kollegen, ist, dass eine direkte Ansteuerung vom motorischen Kortex auch schon bei den Nagetieren vorliegt. Also dass es wohl wirklich zu sein scheint, dass dieses grundlegende Verhalten, das notwendig ist, um irgendwann mal ein komplexes Kommunikationsverhalten zu entwickeln, auch schon bei den Nagetieren vorhanden ist.
Könnten dann diese singenden Mäuse als Tiermodell taugen, um mehr über die menschliche Sprache zu erfahren?
Die Maus ist natürlich erstmal eine Maus und den letzten gemeinsamen Vorfahren, den wir mit den Nagetieren haben, der hat zuvor so um die 90 Millionen Jahre gelebt. Dementsprechend ist es natürlich weit weg von Sprache erstmal. Aber was wir auf jeden Fall uns anschauen können, ist hier ein komplexes kommunikatives Verhalten, das diese Tiere zeigen. Die zeigen das in sehr präzisen Art und Weise, so wie es ja auch wir Menschen machen. Wir produzieren ja auch unsere Kommunikationssignale in sehr kurzer Abfolge und können auch sehr, sehr schnell auf unser Gegenüber antworten. Und da jetzt bei diesen Mäusen auch eine direkte Ansteuerung von dem vokalen Kommunikationssystem über einen motorischen Kortex so eine Verbindung haben, können wir uns zumindest mal diesen Teil anschauen, der auch bei der menschlichen Sprache natürlich ganz, ganz wichtig ist. Auch bei der menschlichen Sprache haben wir eine direkte Verbindung vom motorischen Kortex zu den Systemen im Hirnstamm, die an der Sprachproduktion beteiligt sind. Und dafür kann man sich zumindest mal die Grundmuster dieser Verbindungen anschauen.
Warum ist die menschliche Sprache so komplex, so kompliziert zu durchschauen?
Das ist eine gute Frage und ich denke, wahrscheinlich ein Hauptgrund, warum es so schwierig ist für uns, die menschliche Sprache anzuschauen, ist der, dass eigentlich kein passendes Tiermodell für menschliche Sprache da ist. Also wir Wissenschaftler, wir benötigen natürlich ein Tiermodell, an dem wir uns ein gewisses Verhalten anschauen können, weil viele Methoden, die wir verwenden, können wir selbstverständlich nicht am Menschen anwenden. Und da wir eben als Mensch das einzige Säugetier sind, das spricht, das also Sprache produziert, können wir uns das nicht bei einem Tier anschauen.
Warum ist es denn überhaupt wichtig, die genauen Vorgänge dabei zu verstehen?
Nun, ich denke, da geht es wirklich in diese Richtung, dass wir dann am Ende des Tages dann auch tatsächlich Menschen helfen können, die eben nicht so gut sprechen können oder die Probleme bei der Sprachproduktion haben, sei es durch Entwicklungsstörungen oder sei es auch durch Krankheiten oder durch Schlaganfälle. Und um da überhaupt diesen Menschen erstmal helfen zu können, müssen wir natürlich das zugrunde liegende System erstmal genau verstehen, dass wir dann auch genau wissen, wo wir ansetzen müssen, um dann entsprechend eine Verbesserung herbeiführen zu können.
Steffen Hage von der Universität Tübingen war das. Unsere Fähigkeit zur Kommunikation wird nicht nur durch Krankheiten beeinflusst, sondern auch durch akuten Schlafmangel. Der entsteht zum Beispiel, wenn der Wecker unter der Woche immer viel zu früh klingelt. Da liegt der Gedanke nahe, man könne den verlorenen Schlaf ja am Wochenende nachholen. Amerikanische Schlafforscher haben jetzt untersucht, ob das funktioniert. Ihre Ergebnisse beschreiben sie im Fachblatt Current Biology. Michael Stangen hat mit ihnen gesprochen.
Wer zu wenig schläft, dessen Stoffwechsel ist gestört. Nicht genügend Schlaf für einen gesunden Erwachsenen beziffern Experten mit weniger als 7 Stunden pro Nacht. Wer regelmäßig zu wenig schläft, hat nachweislich ein erhöhtes Risiko für bestimmte Krankheiten. Dazu gehören Übergewicht und Diabetes, sagt Kenneth Wright. Schlafmangel gibt es in allen Altersschichten, nicht nur bei Eltern mit kleinen Kindern. Eine anstrengende Schul- oder Arbeitswoche macht vielen zu schaffen.
Wir sind bei unserer Studie der Frage nachgegangen, ob es möglich ist, den unter der Woche versäumten Schlaf nachzuholen. Kann man also mit Extraschlaf am Wochenende etwa den Blutzuckerspiegel wieder normalisieren und damit das entstandene Risiko für Gesundheitsprobleme senken?
Um das zu untersuchen, bat der Schlafforscher von der Universität von Colorado in Boulder 36 Freiwillige, alles junge, gesunde Menschen, für 10 Tage in sein Schlaflabor und teilte die Probanden in 3 Gruppen auf. Die Teilnehmer der ersten Gruppe durften nachts immer 9 Stunden lang schlafen. Die Freiwilligen in Gruppe 2 mussten stets mit nur 5 Stunden Schlaf auskommen. Die Probanden der dritten Gruppe schliefen zunächst 5 Nächte lang ebenfalls nur 5 Stunden, durften dann aber, am simulierten Wochenende, 2 Nächte so lange schlafen, wie sie wollten. In den Nächten 8 und 9 klingelte für sie aber wieder nach nur 5 Stunden der Wecker. Dies simulierte den Beginn der neuen Arbeitswoche. Bei allen Teilnehmern wurde die sogenannte Insulinsensibilität gemessen. Diese gibt an, wie stark bestimmte Organe des Körpers auf das Hormon Insulin reagieren. Bei Schlafmangel, also körperlichem Stress, ist diese Empfindlichkeit reduziert. Die Ergebnisse waren eindeutig. Die Teilnehmer der Kontrollgruppe zeigten normale Werte.
Bei den Teilnehmern, die nie ausschlafen durften, war die Insulinsensibilität jedoch reduziert. Bei den Probanden, die am Wochenende ausschlafen konnten, war das aber auch der Fall. Das bedeutet, dass 2 Nächte mit Extraschlaf nicht ausreichen, um das unter der Woche angesammelte Schlafdefizit auszugleichen. Hinzu kommt, dass bei diesen Freiwilligen die Insulinsensibilität in Leber und Muskeln sogar noch schlechter war.
Durch das Schlafdefizit war der Stoffwechsel nachweislich gestört. Die Insulinsensibilität war bei der Gruppe mit dem permanenten Schlafmangel um durchschnittlich 13% reduziert. Bei den Probanden mit dem simulierten Wochenende je nach Organ sogar um bis zu 27%. Die beiden Nächte mit dem Extraschlaf hatten paradoxerweise sogar einen gegenteiligen Effekt erzielt, weil sie eine zusätzliche Rhythmusstörung darstellten, vermutet Kenneth Wright.
Diese Probanden konnten den Schlaf also nicht nachholen bzw. den Stress ausgleichen. Das deutet darauf hin, dass bei anhaltendem Schlafmangel auch eine Mütze Extraschlaf am Wochenende nicht genügt, um entstandene Krankheitsrisiken zu minimieren.
Warum und wie der Extraschlaf am Wochenende die Insulinsensibilität in einigen Organen sogar verschlechtert hatte, wollen Kenneth Wright und seine Kollegen als nächstes untersuchen. Ebenso wollen sie der Frage nachgehen, ob ein Nickerchen zwischendurch Einfluss auf die Insulinsensibilität hat oder nicht. Die Schlussfolgerung aus dieser ersten Studie liege aber auf der Hand, so der US-amerikanische Schlafforscher. Der Stress muss dauerhaft reduziert werden.
Wer regelmäßig nicht ausreichend schläft, also 4-5 Mal unter der Woche, kann nicht von einem gesunden Lebenswandel sprechen, auch wenn man am Wochenende ausschläft. Daher der Tipp: Jeder sollte versuchen, die empfohlenen mindestens 7 Stunden Nachtschlaf so häufig wie möglich zu erreichen.
Der Schlafforscher Kenneth Wright im Beitrag von Michael Stang. Für Menschen mit einer Lebensmittelallergie kann jeder Besuch im Restaurant mit Ausschlag, Atemnot oder anderen überschießenden Reaktionen des Immunsystems enden. Denn Spuren von Erdnüssen beispielsweise können in vielen Gerichten stecken, ohne dass es auf der Speisekarte steht. Bisher wurde Allergikern meist geraten, sich strikt von Lebensmitteln fernzuhalten, gegen die das Immunsystem sich so heftig wehrt. Jetzt aber findet ein Umdenken statt, wie Christine Westerhaus berichtet.
Menschen mit einer Pollen- oder Hausstaubmilbenallergie kennen das Prinzip. Bei einer sogenannten Hyposensibilisierung versuchen Ärzte, das Immunsystem schrittweise an die Allergene zu gewöhnen, also an diejenigen Stoffe, die die Allergie auslösen. Meist spritzen Ärzte dazu einmal im Monat einen Allergenextrakt in den Oberarm und erhöhen die Dosis jedes Mal. Doch bei Lebensmittelallergien hat sich das lange Zeit niemand getraut, meint der Allergieforscher Harald Renz von der Philipps-Universität in Marburg.
Das war immer das rote Tuch sozusagen beim Allergologen vor den Nahrungsmitteln oder vor den Nahrungsmittelallergien. Da hat man riesen Respekt. Da jetzt eine Hyposensibilisierung zu machen, wurde lange Zeit als sehr gefährlich angesehen.
Doch inzwischen haben erste klinische Studien gezeigt, dass sich auch das Immunsystem von Lebensmittelallergikern besänftigen lässt. Es kann sich ganz allmählich an Nüsse, Milch und Co. gewöhnen. Und zwar, indem die Allergene über Patches, also Hautpflaster, verabreicht werden. Oder über Tabletten, die gelutscht werden. In einer Untersuchung mit gut 350 Probanden beispielsweise konnten fast alle Allergiker nach einem Jahr eine ganze Erdnuss ohne starke Nebenwirkungen essen. Auch an Milchprodukte oder Baumnüsse, wie zum Beispiel Cashews, kann sich das Immunsystem gewöhnen. Für Harald Renz sind die Ergebnisse dieser Studien absolut überzeugend.
Das ist eine fantastische Idee. Es wurde dringend Zeit, dass dieses Konzept der spezifischen Immuntherapie, so nennen wir das heute, endlich jetzt auch angewendet wird und zumindest in klinischen Studien und ersten Produkten angewendet wird bei Nahrungsmittelallergikern.
Je früher Allergiker ihr Immunsystem an Nüsse, Eier und Co. gewöhnen, desto besser. Auch das hat die Erfahrung mit der Gewöhnungsstrategie gezeigt.
Wir wissen, dass sie besonders gut funktioniert, wenn man sie früh im Krankheitsgeschehen beginnt. Wenn wir einen Pollenallergiker haben oder einen Asthmatiker haben, der schon 10, 20, 30 Jahre lang seine Erkrankung möglicherweise hat, dann ist der Effekt dieser Therapie schlechter, als wenn wir die Therapie beginnen bei einem Patienten, der vielleicht erst die zweite oder dritte Pollensaison Probleme hat.
Noch besser klappt die Gewöhnung allerdings, wenn schon werdende Mütter ihr ungeborenes Baby im Mutterleib immer wieder mit möglichen Allergenen konfrontieren, also indem sie selbst Milch, Eier oder Nüsse konsumieren. Der Rat an werdende Mütter, diese Lebensmittel während Schwangerschaft und Stillzeit zu vermeiden, um Allergien vorzubeugen, ist inzwischen überholt, meint Harald Renz.
Von diesen Vermeidungsstrategien ist man jetzt abgekommen. Warum? Weil wir wissen, dass diese Vermeidungsstrategien wenig gebracht haben am Ende des Tages und weil wir eben heute auch wissen, dass wir eben sehr wohl eine gewisse Exposition brauchen, um das Immunsystem aktiv zu trainieren, also das Immunsystem des ungeborenen Säuglings, des Feten und dann auch des Neugeborenen. Wir brauchen die Auseinandersetzung mit dem Übeltäter, um uns davor adäquat schützen zu können. Das ist das, was wir in der Immunologie gelernt haben. Vermeidung hilft da nicht, sondern aktive Auseinandersetzung.
Nicht zuletzt scheint es aber auch wichtig zu sein, dass das Abwehrsystem möglichst früh mit Bakterien konfrontiert wird. Nur so kann es auf den richtigen Kurs gebracht werden.
Und da kommt jetzt die Mikrobiomforschung ins Zentrum, wo wir wissen, dass eine Fehlverteilung von Darmbakterien ganz eng assoziiert ist, gekoppelt ist an die Entwicklung von Allergien.
Auch deshalb sollte der Mensch keine Angst vor Bakterien aus der Umwelt haben und Kinder möglichst viel an der frischen Luft spielen lassen. Denn dort bekommt auch das Immunsystem, was es für seine Entwicklung braucht. Die Auseinandersetzung mit Keimen und Allergenen.
Christine Westerhaus über neue Wege in der Allergiebehandlung. Die Beziehungen zwischen den USA und Russland sind zurzeit, vorsichtig ausgedrückt, etwas angespannt. Und sie dürften den Verantwortlichen der US-Raumfahrtbehörde NASA ziemliche Bauchschmerzen bereiten. Denn seit dem Ende der Space Shuttle können amerikanische Astronauten nur noch zur internationalen Raumstation fliegen, wenn russische Soyuz-Kapseln sie mitnehmen. Das Abkommen, das diesen Transport von russischer Seite aus zusichert, läuft Ende 2019 ab. Es wird also höchste Zeit, dass die USA es wieder aus eigener Kraft schaffen, Raumschiffe ins All zu schicken. Einen ersten Versuch will das amerikanische Unternehmen SpaceX heute Nacht wagen. Guido Meyer stellt den Drachen 2.0 vor.
Starten, zur Raumstation fliegen, ausladen, zurück zur Erde, landen. Dass die kalifornische Firma SpaceX das beherrscht, hat sie nun schon 17 Mal erfolgreich vorgemacht. 17 Mal brachten die Dragon-Kapseln Nachschub zur internationalen Raumstation ISS, Proviant, Wasser und Experimente. Nur einen Fehlstart gab es. Was läge also näher, als mit der Dragon-Kapsel künftig auch Astronauten in den Orbit zu fliegen? Geplant war das von Anfang an, betont Gwynne Shotwell, die Präsidentin von SpaceX.
Sowohl die Falcon 9 Trägerrakete als auch die Dragon-Kapseln wurden von Anfang an für bemannte Flüge ausgelegt. Viele der Sicherheitsanforderungen für den Transport von Astronauten haben wir schon dadurch erfüllt, dass unser Raumschiff sicher genug ist, sich der ISS überhaupt zu nähern.
Sich der ISS nähern, das war alles, was die unbemannten Dragon-Kapseln bislang durften. Die letzten Meter bis zum Andockstutzen der Raumstation buxierte sie stets der Roboterarm der ISS, gesteuert von einem Besatzungsmitglied im Innern der Station. Das künftige Andocken der bemannten Kapsel werde anders ablaufen, wie Elon Musk erläutert, Gründer und Chef von SpaceX.
Während die erste Dragon-Version auf den kanadischen Roboterarm der Raumstation angewiesen war, wird die zweite Version direkt an die ISS docken können. Dies kann entweder völlig autonom geschehen oder ein Pilot an Bord kann die Kapsel bis zur Andockschleuse steuern.
Beim nun bevorstehenden Jungfernflug der zweiten Dragon-Version wird die Kapsel autonom andocken müssen. Denn bei diesem ersten Einsatz werden sich noch keine Menschen an Bord befinden. Aber SpaceX will zeigen, dass das Prinzip funktioniert. So wie in den vergangenen 7 Jahren mit den unbemannten Kapseln. Andocken wird die Kapsel gleich neben Europas Raumlabor Columbus. Genau an dem Dockingstutzen, an dem einst die Space Shuttles festgemacht haben.
SpaceX hat ja nun schon ziemlich viele Missionen mit der Dragon-Kapsel zur ISS gemacht. Das heißt, die können auch tatsächlich auf gewisse statistische Werte zurückgreifen, allein von den unbemannten Missionen. Es ist im Prinzip eine sehr bauähnliche Kapsel wie die Version, die dann tatsächlich die ersten Astronauten möglicherweise Ende dieses Jahres zur ISS bringen sollen.
Der ehemalige deutsche Astronaut und heutiger Koordinator bei Europas Weltraumagentur ESA, Thomas Reiter, sieht die Crew Dragon als würdigen Nachfolger der Raumfährenflotte. Das betrifft auch die Sicherheit. Die 8 eingebauten Notfalltriebwerke können die Kapsel mit Astronauten an Bord bei einem Fehlstart der Falcon 9 Trägerrakete schnell und sicher von der Startplattform wegtragen. Das hat ein simulierter Startabbruch kürzlich gezeigt. SpaceX testet alles einmal. Ein Test für den Startabbruch und dieser eine unbemannte Flug der neuen Dragon-Version, bevor Menschen an Bord gehen. Ist das wirklich sicher?
Wenn man mal die Situation vergleicht mit den Anfangstagen der Raumfahrt, da war das alles noch neu. Man wusste nicht, wie man solche Systeme, die dann so ausgelegt sind, dass sie für Menschen das Risiko in vertretbare Regionen bewegen. Da ist man ja heute weit drüber hinaus. Also die fangen ja nicht bei Null an bei ihren Entwicklungen.
Gleich beim zweiten Flug, später im Jahr, soll die erste Mannschaft mit der Crew Dragon zur Raumstation fliegen. Die Rückkehr erfolgt, von Fallschirmen gebremst, im Ozean. Während die unbemannten Dragon-Versorgungskapseln im Pazifik vor der Küste Mexikos wassern, soll die Crew Dragon im Atlantik niedergehen und damit in unmittelbarer Nähe des Startplatzes Cape Canaveral in Florida an der amerikanischen Ostküste. Die NASA hofft, dass mit diesem Konzept schon bald wieder amerikanische Astronauten mit amerikanischen Raumschiffen von Amerika aus ins All starten können.
Guido Meyer war das über den Jungfernflug der Crew Dragon zur Internationalen Raumstation. Und wir machen hier im Studio jetzt erstmal weiter mit den Meldungen und Lennart Pyritz.
Ein Medizinerteam hat halbidentische Zwillinge entdeckt. Eineiige Zwillinge entstehen aus einem Spermium und einer Eizelle, haben das gleiche Erbgut und normalerweise dasselbe Geschlecht. Zweieiige Zwillinge entstehen aus 2 Spermien und 2 Eizellen und ähneln sich genetisch nur wie einzeln geborene Geschwister. Im New England Journal of Medicine beschreiben australische Mediziner jetzt einen weiteren, sehr seltenen Fall, sogenannte halbidentische Zwillinge. Sie entstehen, wenn 2 Spermien eine Eizelle befruchten. Die Kinder haben dadurch das identische mütterliche Erbgut, teilen aber nur etwa 50% der väterlichen Gene. Die Ärzte haben die halbidentischen Zwillinge durch genetische Fruchtwasseranalysen während der Schwangerschaft nachgewiesen. Bei den Kindern handelt es sich um ein Mädchen und einen Jungen. Sie sind weltweit erst das 2. beschriebene halbidentische Zwillingspaar.
Eine Arbeitsgruppe an der Leopoldina widmet sich den Grenzwerten von Luftschadstoffen.
Ein in Fachkreisen vielfach kritisiertes Positionspapier von etwa 100 Lungenärzten hatte kürzlich eine Debatte über die Grenzwerte von Stickoxiden angestoßen. Nach einer entsprechenden Bitte von Bundeskanzlerin Angela Merkel wurde an der Wissenschaftsakademie Leopoldina eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe zusammengestellt. Sie soll unter anderem die methodische Qualität der Studien prüfen, auf die sich die geltenden Grenzwerte beziehen. Geplant ist auch ein Vergleich mit Grenzwerten in anderen Ländern. Voraussichtlich im Frühjahr wird die Arbeitsgruppe eine Stellungnahme vorlegen.
Vogelspinnen können selbst Beutelratten töten.
Das hat ein Forschungsteam bei einer nächtlichen Expedition im peruanischen Regenwald beobachtet. Die tellergroße Vogelspinne habe die Beutelratte zunächst im Genick festgehalten. Das Säugetier habe sich dann noch etwa 5 Minuten leicht bewegt. Als die Spinne die Wissenschaftler bemerkte, sei sie verschwunden. Ihre Beobachtung schildern die Biologen im Fachmagazin Amphibian and Reptile Conservation. Die Erkenntnisse geben neue Einblicke in die komplexen Nahrungsnetze tropischer Regenwälder.
Das Erbgut könnte beeinflussen, wie lange eine Ehe hält.
Ähnliche Interessen und körperliche Anziehung. Beim Verlieben spielen viele Faktoren eine Rolle. Ob zwei Menschen aber auf lange Sicht glücklich sind und zusammenbleiben, könnte auch an ihren Genen liegen. Genauer, wie diese die Aufnahme des Bindungshormons Oxytocin beeinflussen. Zu diesem Schluss kommt ein US-Forschungsteam im Fachmagazin PLOS ONE. Die Wissenschaftler hatten knapp 180 verheiratete Paare unterschiedlicher Altersstufen untersucht. Die Teilnehmer berichteten per Fragebogen, wie stabil und glücklich ihre Ehe ist. Außerdem gaben sie Speichelproben zur Untersuchung ihres Erbguts. Das Ergebnis: verfügte mindestens ein Ehepartner über eine bestimmte genetische Variation namens Genotyp GG für den Oxytocin-Rezeptor, schätzte das Paar seine Ehe als deutlich stabiler und glücklicher ein. Die betreffende Rezeptorvariante für das Bindungshormon war in früheren Studien bereits mit Persönlichkeitsmerkmalen wie emotionaler Stabilität, Mitgefühl und Kontaktfreudigkeit in Verbindung gebracht worden.
Kabellose Sensoren sollen die Vitalfunktionen von Frühgeborenen schonender überwachen.
Vorgestellt werden sie von einem internationalen Forschungsteam im Fachmagazin Science. Der Studie zufolge registrieren die neuen Sensoren Atemfrequenz, Herzrate und Körpertemperatur der Kinder genauso zuverlässig wie herkömmliche Monitoring-Systeme mit aufgeklebten Elektroden und Kabeln. Die Sensoren bestehen aus elastischem Silikon und seien schonender für die empfindliche Haut der Frühchen. Darüber hinaus hätten die Neugeborenen mit den kabellosen Messeinheiten mehr Bewegungsfreiheit und Eltern könnten besser Körperkontakt mit ihren Kindern aufnehmen.
Mäuse können mithilfe von Nanotechnologie Infrarot sehen.
Das berichtet ein chinesisches Forschungsteam im Fachblatt Cell. Die Wissenschaftler injizierten dafür Mäusen Nanopartikel ins Auge. Die binden an die Photorezeptoren der Retina und verleihen den Nagern so die Fähigkeit, Infrarotstrahlung wahrzunehmen. Das Prinzip dahinter: die Nanopartikel fangen die längerwellige Strahlung ein und geben kürzerwellige Strahlung ab, die von den Sehzellen der Mäuse als sichtbares Grün detektiert wird. Die normale Sehkraft der Tiere wurde durch den Eingriff der Studie zufolge nicht eingeschränkt. Eine einmalige Injektion der Nanopartikel verlieh den Versuchstieren bis zu 10 Wochen Infrarotsicht, berichten die Autoren. Dabei konnten die Tiere auch unterschiedliche Lichtmuster erkennen. Die Studie könnte helfen, Sehschwächen bei Menschen zu therapieren oder Infrarottechnologien zu verbessern, beispielsweise im militärischen Bereich.
Sternzeit, 1. März. Chinas Chang'e 1 bis 5 am Mond. Vor 10 Jahren stürzte Chang'e 1 planmäßig auf die Oberfläche unseres Trabanten. Chinas erste Mondsonde, benannt nach einer Mondfee, hinterließ einen kleinen Krater im Meer der Fruchtbarkeit. Dies war der Auftakt für das in der Tat sehr fruchtbare chinesische Mondprogramm. Die Landung von Chang'e 4 auf der Mondrückseite Anfang Januar war also keineswegs überraschend, sondern Teil eines langfristigen Plans. Chang'e 1 war im Oktober 2007 gestartet und hatte 1,5 Jahre den Mond umkreist. Dabei entstand die bis dahin genaueste 3D-Karte der gesamten Mondoberfläche. 2010 folgte dann Chang'e 2. Auch diese Mission führte um den Mond herum und lieferte viele hochauflösende Bilder der Oberfläche. Sie hat später die Mondumlaufbahn verlassen und zieht noch immer um die Sonne. Im Dezember 2013 startete dann Chang'e 3. Die Sonde ist auf dem Mond gelandet und hat den Rover U2 ausgesetzt. Zur Landekapsel gehört auch ein Ultraviolett-Teleskop, das offenbar bis heute in Betrieb ist. Die Landung von Chang'e 4 und ihres Rovers Anfang Januar kam also keineswegs aus dem Nichts. China hatte sie konsequent vorbereitet und technologisch war die Landung auf der Mondrückseite nicht anspruchsvoller als die Landung von Chang'e 3 auf der Vorderseite. Es brauchte lediglich einen Relais-Satelliten weit hinter dem Mond, der die Daten zur Erde überträgt. Der nächste Schritt wird wirklich spektakulär. Mit Chang'e 5 möchte China Mondproben zur Erde holen. Vielleicht noch in diesem Jahr.
Das war Forschung aktuell mit Monika Seinsche. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.